Okay, hört man mich?
Gut.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich bete am Anfang. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du da bist und dass du zu uns Menschen herabgekommen bist, dass du alles getan hast, dass wir zu dir kommen können und dass du dein Reich hier auf der Erde aufgebaut hast. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist das eigentlich ein so großes Thema. Und ich bete dafür, dass du mir hilfst, die richtigen Worte zu finden. Obwohl es nicht das erste Mal ist, zu predigen, bin ich doch irgendwie nervös. Und ich möchte beten dafür, dass wir etwas mitnehmen können von deiner Botschaft und sie im Herzen bewahren können. Amen. Ja, ich möchte, Moment, ich muss kurz meinen Bildschirm einrichten. Ich möchte anknüpfen an das Thema, was der Wilhelm beim letzten Mal hatte, allerdings bei den Männern. Ich bin jetzt gar nicht sicher, was die Frauen genau für ein Thema hatten. Bei den Männern ging es auf jeden Fall darum, es geht ums Herz. Und da möchte ich dran anknüpfen. Wenn man anschaut, was Jesus gepredigt hat, dann sieht man, dass eine ganz, ganz zentrale Botschaft von ihm das Reich Gottes war. Er hat von Anfang an hat er vom Reich Gottes oder auch vom Himmelreich gesprochen. An mehreren Stellen hat er gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Dann hat er viele Gleichnisse, handeln ganz konkret vom Reich Gottes. Er hat erklärt, wie man in das Reich Gottes hineinkommt. Er hat erklärt, wer es denn schwer hat, überhaupt dort hineinzukommen. Dann hat er seine Jünger ausgesandt, das Reich Gottes zu predigen. Nach seiner Auferstehung hat Jesus mit seinen Jüngern über das Reich Gottes gesprochen. Und was haben die Apostel gemacht, nachdem Jesus dann ganz weg war? Die haben weiter das Reich Gottes gepredigt. Und wenn man verstehen möchte, warum das Ganze denn so wichtig ist, muss man sich die Geschichte ein wenig anschauen. Und die Geschichte der Menschen hat angefangen mit Adam und Eva. Und sie hatten viele Freiheit und sie hatten ein einziges Verbot. Und dieses Verbot haben sie gebrochen. Dann hat Gott sich ein Volk ausgesucht und hat ihnen am Berg Sinai 10 Gebote gegeben. Das alles war noch gar nicht so richtig beendet. Da haben sie diese Gebote auch schon wieder gebrochen. Dann hat Mose mehr Gesetze gegeben. Die haben sie wieder gebrochen. Dann kamen auch Anweisungen von den Propheten. Und auch die haben sie wieder gebrochen. Egal wie viele Gesetze es gab, egal wie viele Gebote es gab, es hat bei den Menschen einfach nicht funktioniert. Und Gott hat schon im Alten Testament angekündigt, dass sich etwas ganz, ganz Grundlegendes ändern wird. Und zwar wird sich das Herz der Menschen ändern müssen. Und wenn man dann in Jeremia 31, Vers 31 liest, Jeremia 31, Vers 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch einen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. An einer anderen Stelle heißt es, er will uns ein Herz aus Fleisch geben. Und ja, diese große Änderung in diesem Bund hat er im Alten Testament angekündigt und die kam dann letztendlich, als Jesus auf die Erde kam. Es fing an mit Johannes dem Täufer. Er hat dann gesagt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Dann kennen wir die Geschichte, Jesus kommt zu Johannes, wird von ihm getauft. Dann ist Jesus in der Wüste vom Teufel versucht. Dann wird Johannes gefangen genommen. Und dann heißt es, von da an begann Jesus zu verkünden. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Dann hat er seine ersten Jünger berufen und auch dort hat er gesagt, er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. So hat es angefangen und die Leute haben sich das angehört und sind ihm hinterhergelaufen. Und das mündet dann in Matthäus 5 in der Bergpredigt. Ja, die wollten jetzt hören, ja, was ist es denn jetzt mit dem Reich Gottes? Was hat es damit auf sich? Und in dieser Bergpredigt fängt Jesus an, der allererste Satz, den er dort sagt, ist, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und ich möchte heute aus der Bergpredigt lesen, allerdings nur ausschnittsweise, weil sie doch sehr lang ist. Und was ich machen möchte, ist nicht so sehr mit der Lupe dort reinschauen und auf jeden Vers zu schauen und gucken, was denn ganz genau gesagt ist, sondern ich möchte das so ein bisschen aus der Entfernung tun und auf so einer, ja, auf so einer übergeordneten Ebene anzugucken. Ich habe eine PowerPoint-Folie vorbereitet. Jetzt hoffe ich, dass ich das freigeben kann. So, könnt ihr die Folie sehen? Ihr seht nicht meine Notizen, oder? Sondern diesen Kreis. Sehr gut. Okay. Da kommen gleich noch ein paar Sachen dazu. Ich habe in die Mitte drei Bibelreihen reingeschrieben. Das sind die Bibelstellen, von denen Jesus sagt, dass mit diesen Worten letztendlich das Gesetz und die Propheten zusammengefasst sind. Also wenn man sich daran hält, dann tut man letztendlich das, was Gott möchte. Das ist zum einen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und an einer anderen Stelle sagt er, das Gesetz und die Propheten sind zusammengefasst mit, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. So, das ist jetzt so für mich das Zentrum. Und so, in der Bergpredigt fängt es dann an. Es fängt nicht damit an, aber an der Stelle fange ich jetzt an. In Matthäus 5, Vers 21. Matthäus 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll es gerichtsschuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist es gerichtsschuldig. Wer aber zu deinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist. Auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht herauskommen, bis du auf den letzten Heller bezahlt hast. Ja, ich habe das hier in der PowerPoint mal so aufgezeigt. Also das Gebot ist nicht töten. Und Jesus erweitert es aber. Er sagt, du sollst nicht mal zornig sein. Und das ist das, worum es geht. So, dann weiter in Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen, in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Ja, Jesus sagt, oder das ist das, was im Gesetz steht, halt, du sollst die Ehe nicht brechen. Und das, was Jesus sagt, du sollst nicht mal in deinem Herzen begehren. Und das ist das, worum es geht. Das ist das Herz des Ganzen. Und das ist sozusagen das, was in diese Mitte gehört. Ich werde die weiteren Punkte jetzt nicht vorlesen. Da kommen noch vier andere. Er spricht davon, dass man, dass gesagt ist, dass man den Eid nicht brechen soll. Und Jesus gibt dem die eigentliche Bedeutung. Und er hat gesagt, du sollst grundsätzlich die Wahrheit sprechen und du sollst dich an alle deine Versprechen halten. Dann steht darüber geschrieben, dass das gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus erweitert das und sagt, du sollst dich auch übervorteilen lassen und nicht alles vergelten. Das ist das, worum es geht. Das ist das Herz. Dann heißt es, es ist gesagt, dass man den Nächsten lieben soll und den Feind hassen soll. Jesus sagt, ja, aber das, wo es wirklich darum geht, ist so, dass du in einem Zustand sein sollst, wo du sogar deine Feinde lieben sollst. Das ist das, worum es geht. Oder auch die Sache mit dem Scheidebrief. An einer Stelle heißt es, der Scheidebrief ist gekommen wegen eurem harten Herzen. Am Anfang war es nicht so. Und das, was Gott eigentlich möchte, ist, dass wir uns immer wieder versöhnen. Das ist das Herz des Ganzen. Das ist das, worum es geht. So, jetzt mache ich einen kleinen Sprung in Matthäus 6. Und ja, da redet Jesus weiter, jetzt nicht mehr von Geboten oder Gesetzen, sondern, ja, ich würde sagen, so typische Lebenssituationen, Verhaltensweisen, die man sehen konnte. Und auch da zeigt er, dass es in all diesen Dingen auf das Herz ankommt, so wie Gott sich das wünscht. Ein Herz, das anders ist als das, was man zur Zeit Jesu überall beobachten konnte. Und in Matthäus 6, Vers 1 steht, habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen. Wie es die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in die Synagoge, in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ja, bis hierhin, er berichtet noch von anderen, ich sag mal, Lebenssituationen, die so typisch waren, zum Beispiel vom Reichtum, dass wir gerne Reichtümer sammeln. Aber Jesus sagt, das, worum es geht, ist letztendlich, dass wir einen Schatz im Himmel haben. Er spricht vom Sorgen machen und sagt, ja, wir sollen nicht sorgen, sondern wir sollen letztendlich Gott vertrauen. Das ist das, worum es geht. Oder dass wir mit dem Finger auf andere zeigen, das mit dem Splitter und dem Balken. Und er sagt, ja, aber das, worum es geht, ist nicht, dem anderen seine Sünden aufzuzeigen, sondern auch, oder vielleicht in erster Linie auch selbstkritisch zu sein und bei sich selber zu gucken, was nicht in Ordnung ist. Das habe ich jetzt doppelt. So. Ja. Jesus erzählt hier von den Gesetzen, erzählt von diesen Lebenssituationen. Die Leute stehen da und warten und hören zu. Und Jesus sagt, okay, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und dann sagt er, erzählt ihnen all diese Dinge in der Bergpredigt und sagt damit, ja, diese Dinge sind Bestandteile des Reiches Gottes. So sieht das Reich Gottes aus. Und dann sagt er, eure Gerechtigkeit soll letztendlich die der Pharisäer nochmal übertreffen. Und dann zeigt er, dass es bei den Gesetzen um etwas viel, viel Tieferes geht, als nur die Buchstaben zu befolgen, sondern dass es einem all dem um das Herz geht. Und er hat das, ich bin der Meinung, dass er es beispielhaft gezeigt hat an 6 verschiedenen Gesetzen aus dem Alten Testament. Aber im Alten Testament gab es nicht nur diese 6 Gebote und Gesetze, sondern es gibt insgesamt 613 Gesetze. Und man kann sich jetzt fragen, was hätte er denn zu all den anderen Gesetzen gesagt? Und man kann das so im Kopf ein bisschen weiterdenken, oh Mann, was kommt da denn alles auf mich zu? Es gibt noch so viele andere Gesetze und wahrscheinlich haben die auch alle eine tiefere, herzenszentrierte Bedeutung. Dann zählt er diese ganzen Lebenssituationen auf. Und auch da kann man sich fragen, was gibt es denn da noch, an welchen Stellen ich das richtige Herz haben soll. Und dann am Ende sagt er, so, das war jetzt meine Rede und jetzt tut sie. Und was war die Reaktion der Menschen? In Matthäus 7, Vers 28, da steht dann, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Und dieses Wort, das wird immer so ein bisschen unterschiedlich übersetzt. Das kann bedeuten entsetzen oder überwältigt sein, erstaunt oder auch geschockt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele gedacht haben, oh Mann, wie soll ich das denn hinkriegen? Das geht doch gar nicht. So etwas kann man doch gar nicht machen. Und dann in den folgenden Kapiteln, Kapitel 8, da zeigt Jesus allerdings, dass es doch geht. Er hat es vorgelebt und er hat gesagt, doch, das geht. Er hat es sozusagen vorher theoretisch erklärt, guck mal, so sieht das Reich Gottes aus. Es geht ganz, ganz viel ums Herz. Und dann zeigt er auf praktischer Ebene und hat es vorgemacht, wie das aussieht. Und diese Reaktion der Menschen, an der Stelle musste ich auch an eine andere Bibelstelle denken, und zwar an die Stelle von dem reichen Jüngling. Im Prinzip war es sehr ähnlich. Ne? Der reiche Jüngling fragt, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Und er erzählt ihm die Gesetze. Ne? Und er sagt, ja, habe ich alles gemacht. Und dann sagt er, ja, jetzt kommt dieser, was denn damit wirklich gemeint ist und wie diese Herzenseinstellung ist, verkauf alles, was du hast und gib es dem Armen. Und an der Stelle liest man auch von den Jüngern, die Jünger waren entsetzt. Das gleiche Wort kommt davor. Und sie fragen, wer kann denn dann gerettet werden? Das heißt, Jesus sagt ihnen, guck mal, das Reich Gottes sieht so aus, es geht ums Herz und die Menschen sind erstmal entsetzt. Aber ich glaube, dass diese entsetzte Reaktion etwas Gutes ist, weil sie führt letztendlich wieder an den Anfang der Predigt zurück. Und das allererste, was er dort gesagt hat, ist, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und wenn man vor Augen hat, dass man das eigentlich gar nicht richtig schaffen kann, wenn man merkt, dass das Herz eben nicht da ist, wo es sein sollte, dann ist man schon auf einem guten Weg. Weil, wie Jesus sagt, gerade denen das Himmelreich gehört. Und ich kann diese Dinge nicht vorweisen, aber zumindest erkenne ich schon mal, dass sie fehlen. Und an der Stelle musste ich dann an Paulus denken, was er sagt, wie er mit diesen Dingen auch zu kämpfen hatte. Und zwar steht das in Römer 7, Vers 18. Römer 7, Vers 18. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun nicht unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und obwohl Paulus so ein hingegebener Mann Gottes war, der so viel getan hat, hat er dennoch von sich behauptet, ich habe diesen Kampf in mir. Und er hat von sich selber am Schluss gesagt, er sei der größte aller Sünder. Und hat letztendlich diesen Kampf gesehen in seinem Herzen. Das habe ich mal hier aufgezeichnet in dieser Folie. Ja, das, wo es in allem geht, ist das Herz. Ne? Unsere ganzen Taten, unsere Dinge, die sollen in diesem Zentrum sein. Aber unser Herz will doch immer wieder nach außen, zu diesen einfachen Dingen, die Gesetze zu erfüllen. Und diesen Kampf beschreibt er hier. Ja, das ist letztendlich so der Kern, den ich hier sehe, dass Jesus sagt, es geht ums Herz in allen Dingen. Und die Frage ist jetzt, okay, was mache ich jetzt mit dem Ganzen? Was mache ich dann mit diesen Dingen aus der Bergpredigt? Und man könnte jetzt natürlich schauen, okay, man nimmt sich diese Punkte raus und sagt, okay, wo mich jemand auf die Wange schlägt, da halte ich ihm die andere hin. Oder da redet Jesus davon, dass ich nicht zornig sein auf den anderen. Okay, das versuche ich dann zu lassen. Aber ich würde das Ganze jetzt mal von so ein bisschen weiter weg betrachten und gar nicht so sehr in diese Mikroebene reinzugehen. Und wir haben alle unsere Geschichten in unserem Glaubensweg. Manche sind in Düsseldorf Christ geworden, aber manche auch in anderen Gemeinden, teilweise in anderen Ländern. Und ja, und bei uns sind auch in der Vergangenheit Dinge gelehrt worden, die wir jetzt in uns tragen. Und auch unser Herz will immer wieder zurück zu dem Schlechten, vielleicht so wie bei Paulus. Und wir haben vielleicht auch unsere Dinge oder ja, so eine Art Checkliste, die dann vielleicht sagt, okay, Kollekte, Häkchen, habe ich gemacht. Stille Zeit, Häkchen, habe ich gemacht. Und das, was man sieht bei diesen Dingen, die Jesus sagt, über die Gesetze, das ist eigentlich ganz interessant. Er sagt nicht, es ist geschrieben, du sollst nicht töten, oder es ist geschrieben, du sollst keinen Ehebruch begehen, sondern er sagt, es ist gesagt, du sollst nicht töten. Und letztendlich waren das Dinge, die sie ja von den Schriftgelehrten gehört haben. Das ist das, was die Schriftgelehrten den Israeliten beigebracht haben. Und was Jesus hier halt auch zeigt, ist, dass sie auf diese Dinge hatten sie den Fokus, aber sie haben in diesen ganzen wichtige Dinge weggelassen, nämlich das Herz. Und das kann uns halt auch gehen. Ne? In unserer Vergangenheit haben wir auch viele Dinge gehört und je nachdem, in welchen Fokus eine Gemeinde oder ein Prediger oder wer auch immer hat, kann es auch sein, dass unser Fokus nicht richtig ist und dass wir diese Herzensdinge vielleicht außer Acht lassen. Und ich habe das Ganze jetzt mal versucht, auf heute zu übertragen und habe ja zum Teil auch Dinge geschrieben, die mir persönlich schwerfallen. Und ich habe jetzt noch eine zweite Folie. Wie gesagt, mit Dingen, wo ich merke, dass es ums Herz geht und wo wir vielleicht gerade diesen Fokus nicht hatten. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ihr sollt Jünger machen. In Matthäus 28, Vers 19, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Haben wir gehört. Wie wäre es denn mit einem Herz, das über Verlorene weint? In Lukas 19, Vers 41, da heißt es über Jesus, als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Also Jesus sieht die Israeliten und sehen, dass sie die Wahrheit nicht erkennen und er weint über sie. Oder wie wäre es mit einem Herzen, das gar nicht davon lassen kann, zu erzählen, so wie die Jünger in der Apostelgeschichte sagen. Sie sagen, es ist uns unmöglich, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ja, ihr habt gehört, dass es gesagt ist, dass eine tägliche Kraftzeit oder eine stille Zeit, dass das etwas Gutes ist und wir das machen sollten. Ja, vielleicht eine halbe Stunde, das wäre schon mal gut. Aber wie wäre es mit einem Herz, das durstig ist? In Psalm 42, Vers 2. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Das ist das Herz, worum es geht in einer stillen Zeit. Ja, ihr habt gehört, dass man dem Gottesdienst nicht fernbleiben soll. In Hebräer. Wir sollen unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Wie wäre es mit einem Herz, das es einfach liebt, mit anderen zusammen zu sein, wie in der Apostelgeschichte? Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen allen gemeinsam. Ja, das Gebet. Ihr habt gehört, wir sollen beten. Vielleicht nach der stillen Zeit. So auch so eine halbe Stunde wäre vielleicht gut. Aber wie wäre es mit einem Herz, was nach Gott schreit? In Psalm 142, Vers 2 heißt es: Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn. Ja, ich flehe. Laut flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine ganze Not. Also ein Gebet, was sein Herz ausschüttet und nicht einfach nur sagt, okay, ich muss beten. Ja, es wird gesagt, dass wir Sünde ansprechen sollen. Wie wäre es mit einem Herz eines Feuerwehrmanns mit Leidenschaft? In Judas 22 heißt es: Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Also, ja, ich habe das so genannt, Herz eines Feuerwehrmanns, was nicht einfach nur die Dinge sagt, sondern was ein Herz hat, was retten möchte, weil die Sünde so zerstörerisch ist. Und jetzt kann man hingehen und könnte noch viele andere Dinge aufzählen und sich fragen, was ist denn das Herz hinter dem Ganzen? Wie soll das Herz sein? Gemeinschaft haben, unseren Predigtdienst, eine Predigt zu halten. Was soll das Herz hinter dem Ganzen sein? Der Kinderdienst. Ist es etwas einfach, okay, das müssen wir machen, und dann machen wir das halt und bereiten das vor. Was ist das Herz hinter dem Ganzen? Kollekte geben. Bibelkreis. Und letztendlich viele andere Dinge. Und in all diesen Dingen, zumindest kann ich mir das vorstellen, würde Jesus sagen, es geht in all diesen Dingen geht es um das Herz. Das ist das, was zählt. In dieser Mitte zu sein. Und leider auch dort, unser Herz will doch irgendwie immer wieder in diese einfachen Dinge zurück, wo wir vielleicht Häkchen machen können, wo wir vielleicht einfach nur Buchstaben befolgen. Und also ich wollte mit dieser Aufzählung auf jeden Fall nicht sagen, dass unsere Herzen in all diesen Dingen nicht richtig sind, weil ich das vielleicht beobachtet habe. Auf keinen Fall. Aber vielleicht fühlst du dich an dem einen oder anderen Punkt unwohl. Oder du sagst dir, ja, wenn ich das alles sehe, das kann ich ja gar nicht. Wie soll ich das denn machen? Ich habe dieses Herz nicht. Und dann möchte ich auch an dieser Stelle einfach nochmal wieder zurück an den Anfang der Bergpredigt erinnern, wo es heißt, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und möchte dann schließen mit einem Psalm von David, sozusagen, wie gehe ich denn damit um, wenn ich merke, das Herz ist nicht richtig. Und er schreibt in Psalm 51, Vers 11, Schau nicht weiter auf unsere Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Ja, das glaube ich, dass im Reich Gottes, das ist es, worum es geht. In allen Dingen geht es ums Herz, das, was schon im Alten Testament angekündigt ist, dass Gott einen Bund, einen neuen Bund schließt mit uns und er sagt, er möchte seine Gesetze in unser Herz schreiben. Nicht, dass wir sie einfach nur äußerlich tun, sondern dass wir sie von innen heraus tun. Ja, dass wir Dinge von Herzen tun und kein Checklisten-Christentum führen. Ziel ist es, immer wieder in diese Richtung zurückzugehen, in dieses Zentrum. Und immer, wenn wir merken, dass wir wieder wegdriften, dahin immer wieder zurückzukommen. Ja, in diesem Sinne würde ich nochmal an den Andrei zurückgeben für ein Lied vor dem Abendmahl.